Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Achim, meinem persönlichen Podcast. Und heute geht es um Kinder, um Jugendliche, um Zukunftschancen. Es geht auch ein bisschen heute auch um Corona und es geht vor allem um Sunrise Ruhe. Das ist nämlich der Verein aus Herne, den ich euch vorstellen möchte. Und der Vorsitzende Michael Pfister ist zu Gast. Michael, herzlich willkommen.
Hallo.
Michael, Sunrise Ruhe, damit assoziiert man ja erstmal sowas so ein bisschen so wie Sonnenschein, Sonnenstrahlen. Was genau ist Sunrise Ruhe und was hat das mit Kindern und Jugendlichen zu tun?
Ja, wir sind ein Verein, der im Jahr 2012 gegründet wurde. Wir haben so drei Säulen, auf denen der Verein aufgebaut ist oder auf denen. Da geht es einmal um den Kinder- und Jugendbereich. Das ist die Hauptsäule. Da betreuen wir zurzeit 35 Kinder, die fest im Verein angemeldet sind, die mehrmals pro Woche in unsere Projekte kommen, die an Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. Wir haben Ferienprogramme, wo wir wirklich kreuz und quer durchs Ruhrgebiet, durch Nordrhein-Westfalen fahren. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche, ich sage immer, aus Familien mit einem etwas kleineren Geldbeutel. Wir versuchen so ein bisschen so einen ganzheitlichen Ansatz zu finden. Das heißt, wir wollen die Kinder nicht einfach nur betreuen, sondern wollen halt auch gucken, was brauchen die Kinder, wo haben die vielleicht ihre Schwächen, ihre Stärken. Gerade in Schulen ist es so, dass oft geguckt wird, wo haben die Kinder ihre Schwächen und dann werden die gefördert. So, wir wollen halt auch gucken, wo haben die Kinder ihre Stärken und wollen auch versuchen, vielleicht mal die Stärken zu fördern.
Ja, genau. Da wollen wir drauf zu sprechen kommen in dieser Podcast-Folge. 2012 gegründet, du hast es gerade angesprochen, das war dann so mehr oder weniger deine Idee, ne?
Genau, also meine Frau und ich haben das gemeinsam überlegt. Ich komme ursprünglich aus der Pflege, also ich bin Krankenpfleger. Heute sagt man ja, glaube ich, Pflegefachkraft. Ich habe in der Kinder- und Jugendbereich vorher eigentlich gar nicht gearbeitet und habe aber Kinder betreut oder gepflegt sozusagen auf einer Kinderintensivstation und habe dann viele Jahre Kinder und Jugendliche begleitet und kranke Kinder und schwerkranke Kinder und zum Teil auch todkranke Kinder. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. So, und so sind wir dann irgendwann auf die Idee gekommen, Mensch, wir wollen was tun. Ja, und dann haben wir überlegt, wie können wir es am besten machen? Und dann kamen wir halt auf die Idee, einen Verein zu gründen. Ja, und der Name, das witzigerweise ist entstanden im Café des Sol. Da ist oben diese große Sonne abgebildet. So, und Sunrise bedeutet ja Sonnenaufgang, etwas Neues beginnen. Ja, es entsteht was Neues, Sunrise. So, und damit die Leute das nicht mit dem Sonnenstudio verwechseln, haben wir das Ruhr fürs Ruhrgebiet im Prinzip noch dazu genommen. Wir sind ja so ein bisschen heimatverbunden, sag ich mal so Ruhrpott, ne, auf Kohle geboren und so. Und deswegen, so ist der Name entstanden.
Die Anfänge 2012, da muss man natürlich erstmal kundtun, dass es diesen neuen Verein gibt. Da muss man natürlich erstmal Mitglieder finden, die da mitmachen. Hattet ihr Startschwierigkeiten oder ging das direkt richtig gut los?
Naja, eigentlich ging es ganz gut los. Ich sag mal, es gab nicht wenige Leute, die uns das am Anfang nicht zugetraut haben, die gesagt haben, nach einem halben Jahr hört ihr eh wieder auf. Ihr braucht Sponsoren, ihr braucht Gelder. Ja, wo sollen die Kinder herkommen? Aber der Bedarf scheint ziemlich groß gewesen zu sein. Wir haben natürlich dann so ein bisschen über die sozialen Medien versucht und mit Flyern uns bekannter zu machen. Ja, und im ersten Ferienprogramm, also der Verein ist gegründet im Mai 2012, und im ersten Ferienprogramm im Sommer 2012 waren direkt 21 Kinder dabei. Genau, und dann haben wir das weitergemacht, aufeinander aufgebaut und so ist alles nach und nach entstanden.
Jetzt ist es ein Verein, da gibt es natürlich auch Unterstützer von externen, die den Verein unterstützen, aber es gibt natürlich dann auch Mitglieder, die dann, denke ich mal, auch Mitgliedsbeiträge bezahlen. Wie hoch sind die?
Das kostet 5 € pro Kind und das ist wirklich ganz, ganz wenig, wenn man bedenkt, was wir anbieten. Da sind alle Projekte mit inklusive, die wir anbieten, von Selbstverteidigung über Musik und Tanzen, über Kochen und Backen, Sport und Bewegung. Also wir haben wirklich so eine breite Palette, was wir anbieten. Dann die Ferienprogramme inklusive aller Eintrittsgelder und Fahrtkosten sind alles mit diesen 5 € im Monat abgedeckt, so dass man kriegt zu Weihnachten, haben wir eine große Weihnachtsfeier, dann werden die Kinder immer über Sponsoren dann auch reichlich beschenkt. Die kriegen auch Wunschgeschenke, im Wert von 20 € pro Kind, aber bei 35 € Kindern ist das auch schon eine ganze Menge. Genau, und da sind die 5 € im Monat eigentlich geschenkt.
Genau, also 5 € pro Monat pro Kind, das nochmal ganz klar sagen. Und man kann bei euch auch noch Mitglied werden, ne?
Genau, also Mitglied kann man werden, entweder als Mitglied als Erwachsener, wenn man sagt, ich möchte den Verein unterstützen, möchte dort Mitglied werden, dann kann man sich natürlich auch anmelden und 5 Euro pro Monat dann auch Beiträge bezahlen, dass man keine eigenen Kinder im Verein hat, aber man kann sein Kind auch einfach anmelden für diese 5 Euro, genau, das geht immer.
Jetzt hast du gerade ja schon angesprochen, was ihr so alles anbietet. Das ist ja eine ganze Menge. Dafür braucht man natürlich auch eine Menge Manpower. Wie viel Betreuerinnen und Betreuer habt ihr?
Ja, wir haben also bei uns im Verein von den Kindern, die angemeldet sind, das sind überwiegend Mädchen. Ja, wir hatten am Anfang fast nur Jungs, ein Mädchen und alles andere waren Jungs. Und dann hat sich das irgendwie gewandelt, dass mittlerweile fast, ich weiß gar nicht, ich glaube 6 Jungs haben wir jetzt nur noch, der Rest sind Mädchen, deswegen haben wir überwiegend Betreuerinnen. So, und da sind jetzt also 3, die fest dabei sind, plus, sag ich mal, wir 3 vom Vorstand, die auch noch mit in die Betreuung reingehen. Also im Prinzip sind wir zu 6, die da regelmäßig dabei sind.
Wie alt sind die Kinder und Jugendlichen so im Schnitt?
Also wir haben eigentlich gesagt zwischen 6 und 14 Jahren. So, im Moment sind die Jüngsten aber allerdings 8 bei uns. Und wir haben jetzt auch ein paar Kinder, die jetzt schon lange dabei sind. Also wir haben viele der Kinder, die wirklich als 8-, 9-, 10-Jährige in den Verein gekommen sind. Den sagen wir natürlich nicht, wenn sie 14 sind, so jetzt darfst du nicht mehr kommen, sondern die bleiben dann auch gerne mit 15, 16. Wir haben auch sogar eine 18-Jährige, die kommt immer noch.
Ferienprogramm hast du gerade schon angesprochen, da sprechen wir gleich nochmal ausführlich drüber. Aber ansonsten, wie viele Zusammenkünfte, wie viele Treffen pro Woche gibt es?
Genau, wir treffen uns im Normalfall regulär 3-mal pro Woche, also Mittwochs, Donnerstags, Freitags, immer ab 16 Uhr. Ja, dann haben wir verschiedene Angebote. Es gibt immer einen Wochenplan, wo dann draufsteht, was gemacht wird. Darüber hinaus ist auch schon mal der Dienstag oder der Samstag, wenn wir zum Beispiel sagen, wir gehen jetzt außerhalb der Reihe mal, wir haben so ein Projekt, das nennt sich Strong, starke Kids. Da gibt es auch zum Beispiel Schwimmen, dass die Kinder schwimmen können bei uns, da schwimmen lernen. So, und das kann man natürlich unter der Woche nach der Schule um 16 Uhr, dann lohnt sich das nicht mehr. Dann machen wir schon mal Termine am Samstag, dass wir sagen, wir gehen dann am Samstag schwimmen. Aber in der Regel ist es 3-mal pro Woche, Mittwochs, Donnerstags und Freitags.
Und dann immer wechselndes Programm oder ist das dann so frei nach Schnauze?
Sowohl als auch. Also es gibt feste Projekte, aber innerhalb dieser Projekte sind natürlich verschiedene. Ich habe gerade ja gesagt, Strong, starke Kids, da geht es zum Beispiel da auch um das Thema Selbstverteidigung. Das ist keine reine Selbstverteidigungsgruppe, aber es kommt halt drin vor. Na, da geht es einmal um diese verbale Selbstverteidigung, also wie stelle ich mich jemandem gegenüber, Körperhaltung. Die Kinder sollen verstehen, dass es keine Schwäche ist, sich Hilfe zu holen, sondern dass es eigentlich eine Stärke ist, sich Hilfe zu holen. Wie verhalte ich mich, wenn ich gemobbt werde? Wie verhalte ich, wenn ich sehe, dass jemand anderes gemobbt wird? Halte ich mich da raus? Mische ich mich ein? Sage ich Bescheid? So, bis hin zu, sag ich mal, auch körperlichen, ja, so einfachen Möglichkeiten, Angriffe auch von Erwachsenen abzuwehren. So, das ist ein Teil von Strong, starke Kids. Gleichzeitig ist aber auch geplant, jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder speziell zu machen, über eine Bekannte von den Johannitern. Und das fällt alles unter das gleiche Projekt, sind verschiedene Angebote, aber innerhalb eines Projekts zum Beispiel.
Jetzt hast du gesagt, viele Kinder oder die meisten Kinder kommen jetzt aus Familien, wo jetzt nicht so ganz so viel Geld da ist. Und sind die Kinder etwas schwieriger zu betreuen als andere Kinder?
Also ich sag mal so, es sind ja nicht alle jetzt aus Familien, wo es vielleicht gerade ein bisschen knapper ist, aber einige halt schon. Und ich würde sagen, in dem Verhalten der Kinder macht es eigentlich keinen Unterschied. Also das kann man nicht sagen, nein.
Ferienprogramm. Es gibt ja das Ferienprogramm der Stadt, ne, mit den Jugendzentren. Jetzt macht ihr auch ein eigenes Ferienprogramm. Wie ist das dann gestaltet? Jetzt geht das dann täglich, montags bis freitags oder?
Genau, das findet eigentlich in allen Ferien des Jahres statt. Immer montags bis freitags. In den Sommerferien nur die ersten 3 Wochen und ja, wir treffen uns halt morgens meistens am Herner Bahnhof. Es gibt auch da einen Wochenplan mit den Zielen, wo wir halt hinfahren. Ja, und dann legen wir los, fahren dann, es gibt glaube ich kaum noch einen Park, wir machen das Ganze jetzt im 12. Jahr, also wir haben jetzt im Mai unser 12-Jähriges und ich glaube, es gibt kaum einen Park im Ruhrgebiet, wo wir noch nicht gewesen sind im Laufe der 12 Jahre. Viele kennen uns auch schon, da kriegt man auch schon mal hier und da ein bisschen Rabatt an Eintrittskosten und so weiter. Genau, dann sind wir den ganzen Tag unterwegs und gegen 16 Uhr sind wir wieder zurück. Genau, und das Montag bis Freitags.
Wenn ihr euch grundsätzlich 3-mal die Woche trefft mit den Kindern und mit den Jugendlichen, dann könnte man ja sagen, dass das für die Kinder und für die Jugendlichen schon sowas wie so eine feste Institution ist, ne?
Auf jeden Fall. Ja, also das läuft bei uns auch sehr familiär ab, würde ich mal sagen, weil viele Kinder, wie schon gesagt, die kommen, sind teilweise, wir haben das in den letzten 10, 11 Jahren erlebt, Kinder, die auch teilweise mit 6 oder 7 Jahren in den Verein reingekommen sind und mit 13, 14, 15 immer noch im Verein waren, da wächst natürlich was zusammen. Ja, da ist natürlich auch mit den Eltern in guten Kontakt. Wir sind mit allen Eltern sehr schnell per Du. Ja, und das ist alles ein Miteinander. Wir haben es auch schon mal so, sag ich mal, wenn Betreuer fehlen, dann können wir auch schon mal die ein oder andere Mama dazu holen, die dann auch schon mal einspringt und so weiter. Das ist alles ein sehr, ja, familiäres Miteinander.
Jetzt trägst du gerade, just wo wir diesen Podcast aufzeichnen, ein Sweatshirt, wo drauf steht 1000 Sterne für Herne. Das ist auch eine Aktion von Sunrise Ruhe. Worum geht's bei diesem Projekt?
Ja, die 1000 Sterne stehen für 1000 gute Taten und ja, das Projekt ist entstanden am Weltkindertag. Da haben wir was gemacht zum Thema Kinderrechte und auf einem Plakat, es ging um die Frage, was findet ihr gut an Herne? Wir haben das bewusst positiv formuliert und nicht, was soll man verbessern, sondern bewusst so, was findet ihr gut? Ja, und ab dann haben die so Plakate gemacht, immer so in Dreiergruppen, Vierergruppen und auf einem der Plakate stand dann 1000 Sterne für Herne und so ist die Idee entstanden, ja, 1000 gute Taten, das wollen wir erreichen bis Ende diesen Jahres und wir sind jetzt bei knapp 200 gute Taten. Wir haben gestern noch 5 Sterne überreicht an Protea, an diese Senioreneinrichtung, weil die tun da wirklich viel, viel Gutes.
Wie ist die Vernetzung so mit anderen Vereinen in der Stadt, also gerade so, was die Arbeit mit und für Kinder anbelangt?
Ja gut, jetzt sind wir ja schon 12 Jahre fast dabei, haben natürlich mit den Wandermondrittern sehr viel Kontakt und sehr viel gemeinsame Aktionen auch schon gemacht, mit dem Graf Otte speziell, der ja mit den Kindern auch, ich glaube es gab fast 40 gemeinsame Musikauftritte mit Graf Otte und den Sunrise Kids. Es gibt Vereine wie Pfotenglück zum Beispiel, wo wir auch immer wieder Berührungspunkte haben, wo auch gemeinsame Aktionen geplant sind. Der Verein Bunte Hunde aus Herne-Konstantin oben, da haben wir auch schon so sicheren Umgang mit Hunden, waren wir mit unseren Kindern da und die haben dann gezeigt, wie man mit den Hunden, warum man sich nicht den Hunden einfach nähern darf und wie man sich am besten verhält und so. Das war mega gut, für die Kids auf jeden Fall gut.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man mit über 20 oder mit über 30 Kindern plant, irgendwas zu machen. Ich sage jetzt einfach mal Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Dann kostet das ja erstmal Eintritt. So, dann wollen die da natürlich dann auch irgendwie, was weiß ich, Cola, Pommes, Currywurst oder was auch immer. Wie groß ist die Unterstützung dann von solchen Einrichtungen, wenn ihr jetzt kommt als Verein und ihr sagt, wir wollen jetzt hier mit 20 Kindern, geben die da Rabatte, kommen die euch entgegen oder?
Das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also es gibt sicherlich Einrichtungen und Angebote, wo man uns teilweise sogar kostenlos reingelassen hat. Es gibt in Bochum oder in Witten ist das, glaube ich, das Blue Beach. Ja, da waren wir mit den Kindern einmal und dann kamen die auf uns zu. Die haben dann gehört, wir sind ein Verein und die haben uns dann direkt für die nächste Woche nochmal komplett kostenlos eingeladen. Sagt, ihr könnt gerne nächste Woche nochmal wiederkommen. Es gibt so einen Förderverein, die das dann übernommen haben von denen. Aber es gibt natürlich auch, wenn sie nach Schloss Beck fahren möchten und da fragen, ob sie ein bisschen Rabatt bekommen, die gehen meistens noch nicht mal zum Telefon dann. Also es ist sehr unterschiedlich, sagen wir. Die kommen uns wirklich zum Teil entgegen, die Leute, zum Teil aber eben auch gar nicht.
Also es gibt solche und solche.
Genau, ne? Ja.
Jetzt sucht man natürlich als Verein immer nach Mitgliedern, das ist klar, weil da kommen ja die Mitgliedsbeiträge drüber rein und auch die ehrenamtliche Hilfe, aber man sucht natürlich auch nach Sponsoren, ne, die dann vielleicht einfach nur Geld in den Verein reinschießen, damit der Verein irgendwas damit machen kann. Wie läuft da so die Unterstützung? Kommen die auf euch zu oder müsst ihr da wirklich akquirieren?
Auch da ist es sowohl als auch. Also wir haben natürlich so ein paar feste Unterstützer, Sponsoren. Da gibt es zum Beispiel die Firma Hutmacher, das ist eine Fensterbaufirma aus Wanne-Eickel. Der Inhaber, der Stefan Zebisch, der ist total unbürokratisch. Also wenn ich den jetzt anrufe und sage, pass auf, wir brauchen fürs Ferienprogramm, wir wollen das und das machen, das kostet uns 300 Euro, dann kommt er vorbei und dann hat er einen Briefumschlag in der Tasche und dann spendet er auch schon mal die 300 Euro. Und wenn ich dem nach einer Spendenquittung frage, ob er einer braucht oder eine braucht, dann sagt er meistens, nee, brauche ich nicht. Sagt er, ich spende nicht, um eine Quittung zu bekommen, sondern ich spende, um zu spenden. Also das ist ganz unbürokratisch bei ihm. So, und da haben wir so zwei, drei, sag ich mal, die immer wieder auch uns unterstützen. Aber ja, es ist schon schwierig, sag mal, gerade in Zeiten wie diesen, naja, wo die Leute halt selber alle kein Geld haben, sind auch einige Sponsoren abgesprungen im Laufe der letzten Zeit, so nach Corona sprechen wir ja gleich noch drüber, also nach dieser Lockdown-Geschichte, wo viele Firmen selber erstmal gucken müssen, dass sie über die Runden kommen, ja, wo die selber erstmal gucken müssen, wie die klarkommen. So, und dann bleibt für Sponsoring manchmal auch nicht irgendwie viel Geld übrig, ne?
Du hast das Wort gerade erwähnt, Corona, also 2012 ist der Verein gegründet worden. Dann ging es erstmal 8 Jahre ganz normale Vereinsarbeit mit Kindern, mit Jugendlichen arbeiten. Ja, und dann Anfang 2020 im März kam Corona. Wie hat das bei euch eingeschlagen?
Ja, ich weiß noch ganz genau, weil wir anfangs da gesessen haben mit den Kindern und da gab es noch gar keinen Fall in Herne eigentlich. Und wie die Kinder uns dann gefragt haben, ja, ob das auch nach Herne kommen kann. Und ich felsenfest davon überzeugt war und habe gesagt, nein, ich glaube, hier bis nach Herne kommt das nicht. Und wenn wir vielleicht mal 1 oder 2 Fälle haben. Ich war da wirklich fest von überzeugt. Das war ja überhaupt nicht vorauszusehen, dass das solche Dimensionen annimmt. Naja, ich sag mal so, wir sind ja ein Verein, der versucht, den Kindern klarzumachen, dass sie nicht so viel elektronische Medien benutzen sollen. Das heißt, nicht so viel am Handy sein sollen, nicht so viel am Tablet, Laptop, was es da alles so gibt. Wir versuchen das in der Zeit, wenn die bei uns sind, möglichst außen vor zu lassen. So, das klappt meistens auch in der Corona-Zeit, als dann der erste Lockdown war. Da war das Handy die einzige Möglichkeit, um mit den Kindern in Kontakt zu kommen. Also war es Fluch und Segen gleichzeitig. Wir haben dann eine Gruppe gegründet und haben dann wirklich, sag ich mal, in den Zeiten, wenn normalerweise unser Treff gewesen wäre, haben wir uns alle in der Gruppe getroffen mit den Kindern. Wir haben denen so Tagesaufgaben gegeben, dass die bestimmte Fotos machen sollten oder bestimmte Aufgaben erfüllen sollten, davon Videos schicken sollen. So, dann gab es so Punkte, die halt gesammelt haben, damit die ein bisschen Motivation haben. Das war so, im ersten Lockdown war das noch eigentlich fast gut, würde ich mal sagen. Dann haben wir den Kontakt auch nicht verloren. Als später der zweite Lockdown kam, der war ja wesentlich länger, der ging, glaube ich, über 8 Monate, da hat man schon gemerkt, dass da die Kinder auch in den Gruppen wesentlich weniger motiviert waren, weniger aktiv auch mitgemacht haben und dass es wirklich schwierig war, manche Kinder und manche Familien dann auch noch zu erreichen.
Genau. Also draußen sich zu treffen und was zu unternehmen, war nicht möglich im Lockdown, oder?
Genau, man durfte sich ja teilweise nur mit 2 Personen treffen, ne? Und das ist halt schwierig mit dem Abstand, immer zu sagen 1,50 Meter Abstand. Das waren ja teilweise so absurde Regeln, die mussten dann, als später wieder das langsam geöffnet wurde, durften wir ja nur Zehnergruppen machen. Also dann haben wir anstatt 20 Kinder, haben wir dann 2 Zehnergruppen, die getrennt voneinander losgegangen sind, aber sich anschließend auf demselben Spielplatz getroffen haben, da durften sie dann miteinander spielen. Ja, das war ja das Verrückte daran. Da waren sie alle miteinander und wenn wir dann zurückgefahren sind, mussten alle wieder getrennt voneinander in 2 Gruppen fahren. Ja, so.
Habt ihr denn von der Menge der Mitglieder, habt ihr alle Kinder mitnehmen können aus der Corona-Zeit raus in die Nicht-Corona-Zeit? Sind die alle geblieben?
Das wäre schön, aber wir haben in der Tat durch diesen Lockdown ein paar Kinder oder ein paar Jugendliche, würde ich ja sagen, die dann wirklich auch am Ende nicht mehr dabei waren. Also das waren wirklich auch welche, die als Kinder schon im Verein waren, die schon lange dabei waren. Und vor dem Lockdown war das so, dass, ich will es jetzt mal ein bisschen dramatisieren, ja, ein Leben ohne Corona fast nicht vorstellbar war für manche Kids. Das gehörte zum festen Alltag dazu, das gehörte zu den festen Abläufen dazu. Und als dann am Anfang das ausgefallen ist, wo es hieß, ja, wir dürfen gerade kein Ferienprogramm machen, das war in den Osterferien am Anfang, wir dürfen das nicht machen, das ist verboten, dann war das für viele echt schlimm. Aber je länger das ging, ja, desto mehr haben sie sich alle zurückgezogen, ein Teil hat sich zurückgezogen, sich mehr auf ihre Handys konzentriert, sich mehr auf das Zuhause konzentriert, was ja eigentlich auch nicht so verkehrt ist, sich auf das Zuhause zu konzentrieren, aber es ging oft auch in die falsche Richtung, sage ich mal, so, dass wir, ja, schon 80% der Kinder, die dann vorher waren, die sind auch geblieben, aber es gab schon Einzelne, die dann gesehen haben, okay, nee, jetzt dürfte ich zwar wieder, aber jetzt, die sind dann halt nicht mehr gekommen.
Wie war das denn, als ihr euch dann endlich wieder in Präsenz treffen konntet und ihr konntet wieder gemeinsam was unternehmen? War das so eine Jubelstimmung, so eine riesengroße Erleichterung?
Einerseits ja, weil alle froh waren, dass es wieder möglich war, sich zu treffen. Andererseits mussten natürlich alle noch die Masken tragen und die haben schon uns alle sehr eingeschränkt. Also es ist nicht so diese große Euphorie, alleine durch diese eingeschränkten Masken irgendwie, durch dieses Gefühl, irgendwie nicht frei zu sein durch diese Masken. So, wenn man die so 10 Minuten getragen hat, dann merkte man auch, oh, ich kriege Kopfschmerzen langsam oder mir wird jetzt warm oder so. Und es war für uns, sag ich mal, in der Vereinsleitung natürlich auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Spießrutenlauf, aber wir mussten halt immer schon genau gucken, dass man sich auch ja an die Regeln hält, ne? Dass auch da Abstände eingehalten werden, dass auch da eine Markierung ist. Da ist der Eingang auf der linken Seite, der Ausgang ist aber auf der rechten Seite, damit ja nicht, damit auch alle die Hände desinfizieren. Das war schon herausfordernd zum Teil, ja.
Was hast du für ein Gefühl während Corona, während des Lockdowns? Ihr hattet ja Kontakt auch zu den Kindern. Du hast das ja gerade gesagt, auch mit den einzelnen Gruppen, die ihr da gegründet habt. Wie sind die damit umgegangen, mit diesem Thema Corona und Lockdown?
Auch da muss ich wieder beantworten, unterschiedlich. Es gab natürlich auch Familien, sind wir auch ganz ehrlich, die damit sehr gut umgegangen sind, wo man gesagt hat, okay, da läuft's gut. Ja, die Kinder haben ihre Aufgaben von der Schule bekommen, haben die gemacht, die Eltern haben die unterstützt, zum Teil im Homeoffice, zum Teil, dass ein Partner zu Hause war und der andere unterwegs war. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, es gab nicht wenige Familien, wo das überhaupt nicht funktioniert hat. Da, ich sag mal, solche Sachen wie feste Schlafenszeiten, ja, das hat sich total nach hinten verschoben. Also wir haben nicht wenige Kinder, die regelmäßig, und wir reden jetzt wirklich von 11- oder 12-Jährigen, regelmäßig bis 2, 3 Uhr nachts, morgens, wie auch immer, wach geblieben sind und am nächsten Tag dann bis 12, 13 Uhr geschlafen haben. Und das nicht nur in einer Nacht, dann wäre es noch okay, sondern wirklich über die ganzen Monate hin, dass sich der Schlafrhythmus total verschoben hat. Genauso die Schulen, die waren ja sehr unterschiedlich in Sachen Aufgabenverteilung. Es gab Schulen, die haben wirklich auch Online-Unterricht gemacht, dass man wirklich dann vom Tablet oder Laptop saß und dann Lehrer in der leeren Klasse vor einer Tafel stand und erklärt hat. Es gab aber auch viele Klassen und viele Schulen, da war genau das Gegenteil der Fall. Die Kinder kriegten einen Stapel von Blättern und dann hieß es so, ihr habt jetzt 14 Tage Zeit dafür und dann könnt ihr die wieder abgeben. So, und das Problem war, viele der Jugendlichen haben diese 14 Tage, davon haben sie 12 Tage die Blätter überhaupt gar nicht angeguckt und 2 Tage, bevor sie die abgeben mussten, fiel ihnen plötzlich ein, oh, ich muss ja noch die Zettel, muss ja noch die Aufgaben machen, waren dann völlig überfordert, ja, riefen uns, also meine Kolleginnen und mich dann an, so nach dem Motto, kannst du uns helfen, das hat uns ja keiner erklärt, wir wissen gar nicht, wie das jetzt funktioniert. So, für uns war es auch schwierig, ich hatte bis dahin Videotelefon, war überhaupt gar nicht mein Ding so. Ja, da musste ich erstmal gucken, wie muss ich das Handy überhaupt halten, dass man mich sieht und dass ich auch das Arbeitsblatt dann sehen kann und so. Dann haben wir also nicht selten oder eigentlich sogar sehr, sehr oft, also wirklich Hausaufgaben oder diese Aufgaben dann per Online-Videochat versucht zu machen, die zu unterstützen. Was aber eben auch herausfordernd war, wenn man nicht so mit dem Videochat, wenn man das nicht so regelmäßig macht. Ne? Genau. Und dann war es wirklich schwierig, weil die, wenn die Zettel dann abgeben sollten, das fing ja schon vorher an, die sollten sich die Zettel zu Hause ausdrucken. Und es gab nicht wenige Familien, die zu Hause gar keinen funktionierenden Drucker hatten. Die kamen dann zu uns und haben dann gefragt, wir schicken euch das per Mail, könnt ihr uns das ausdrucken. Zum Teil haben es hinterher die Schulen auch gemacht, dass sie dann bei den Schulen das abholen konnten. Aber ja, es wurde auch nicht so sehr kontrolliert, wenn dann Kinder die Zettel nicht abgegeben haben und die Aufgaben nicht gemacht haben, hatte auch keine Konsequenzen. Und da ist sehr, sehr viel auch Schulstoff, sag ich mal, was sie hätten lernen sollen, in dieser Zeit verloren gegangen, auf jeden Fall.
Jetzt ist es ja so, Corona eint uns ja alle, und zwar weltweit, weil wir alle haben das ja erlebt und erfahren und jetzt ist es vorbei und für die meisten von uns so, als hätte es das nie gegeben. Wir sind froh, dass wir unser normales Leben wieder haben, aber du sagst, wie viele Eltern auch, du merkst an den Kindern und Jugendlichen, dass es Corona gab und das hat sie geprägt. Wie äußert sich das?
Ja, das ist sehr vielschichtig, würde ich mal sagen. Das ist auch einmal im schulischen Bereich, ja, dass sehr vieles, sag ich mal, einfach nicht gelehrt werden konnte und dass die Schüler, sag ich mal, die in dieser Zeit, gerade so, die in der dritten, vierten Klasse, so in der Grundschule waren zu der Zeit, ja, das fängt bei den Grundrechenarten an, dass viele jetzt auch das schriftliche Addieren, Subtrahieren oder mal geteilt rechnen. Ich würde eine Wette eingehen, wenn man auf die Straße geht und fragt Zwölfjährige, wenn du 100 Zwölfjährige fragen würdest, kannst du mal diese Mal- und Geteiltaufgabe schriftlich lösen, dass mindestens mal, ja doch schon weit über die Hälfte, das nicht könnte, weil sie einfach in dieser Zeit das ja nicht mitbekommen haben so, ne? Und grundsätzlich ist natürlich so, dass wir merken, dass der Ton der Kinder und Jugendlichen untereinander rauer geworden ist, definitiv. der Ton innerhalb der Familien ist rauer geworden. Ja, dadurch, dass alle natürlich zueinander Abstand halten mussten, was zu der Zeit sicherlich auch gut und richtig war, hat aber dazu geführt, dass, ich sag mal, dieses Nähe-Distanz-Verhalten von Kindern, ja, dass sie oft verunsichert waren, so nach dem Motto, was darf ich jetzt, was darf ich jetzt nicht. Und insgesamt so Themen wie Mobbing und auch gerade so dieses Cybermobbing, sagt man, ne, so über Handy und über Chat und so, das stellen wir definitiv fest, das hat ganz deutlich zugenommen.
Wobei man ja gesagt hat, dass wir alle während der Corona-Zeit, während der Lockdowns gelernt haben, besonders sozial miteinander umzugehen und zu vernetzen, zu telefonieren, wieder Videotelefonie, zu fragen, wie geht's dem anderen, was ist davon geblieben?
Ja, ich glaube, dass viele oder ein Teil der Eltern vielleicht auch mit der Situation überfordert war. Ja, die waren es vielleicht nicht gewohnt, dass die Kinder, wenn man sich vorstellt, man ist vielleicht alleinerziehend, hat mehrere kleine oder größere Kinder zu Hause, wenn die jetzt plötzlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu Hause sind, das kann ja auch mal eine Herausforderung sein und dass auch da schon ganz automatisch einiges auf der Strecke bleibt, ist ja auch klar. Sicherlich hat das auch hier und da dazu geführt, dass Familien auch enger zusammengerückt sind. Das will ich gar nicht ausschließen. Wenn man jetzt aber sieht, so im Nachhinein, wie sich Dinge entwickelt haben. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben letztens an dem Freitag vor Rosenmontag eine Karnevalsfeier gemacht mit 25 Kindern beim Verein bei uns. Und wenn wir das früher gemacht haben, da war richtig Party. Ja, da ging richtig die Post ab und dann haben wir nach 3 Stunden waren die immer noch fit. Als wir das jetzt gemacht haben, so man hat das Gefühl gehabt, so von der Kondition her und vom Einsatz her, nach 15 Minuten saßen die in der Ecke und waren K.O. Ja, die waren platt, die konnten nicht mehr. Ja, so dass wir gesagt haben, hey, wir sind ja jetzt hier nicht, wir gehen ja auch in Seniorenheime mit den Kindern, wo wir gesagt haben, okay, wer sind jetzt die Senioren und wer sind jetzt die Kinder? Ja, also die sind nicht mehr so belastbar, körperlich, aber auch emotional, ja. Also da sind Kinder, die weinen mal ein bisschen schneller, wo denen kannte man das früher so gar nicht, wo man sagt, jetzt sind die eigentlich 2-3 Jahre älter. Wo man sagt, ja, die haben heute, fangen die öfter schneller mal an zu weinen, als es vielleicht vor 2-3 Jahren war. Ja, und auch in der Schule, ich sag mal, so ein Lehrer von einer Klasse, wenn der vor 25, 27, 28 Schülern steht. So, was soll der machen? Ja, ich meine, der hat seinen Lehrplan, daran muss er sich halten. Es gab eine Mathearbeit in einer Schule in Herne, das war in der 6. Klasse. Da haben von 27 Schülern, haben 21 Schüler eine 6 gehabt, wirklich eine 6. Dann gab es noch irgendwie 4 Fünfen und 2-mal eine 4. Das war's. So, und die Arbeit wurde aber komplett gewertet. Ja, und am nächsten Montag, auch obwohl die Eltern sich beschwert haben, aber am nächsten Montag hat der Lehrer mit dem nächsten Thema angefangen, weil er gesagt hat, ich habe meinen Lehrplan, ich muss mich dran halten, wir müssen das alles in diesem Schuljahr und im Halbjahr noch schaffen. Aber dieses Thema, wo die ganzen 6 jetzt gewesen sind, haben die Schüler definitiv nicht verstanden. So, und werden sie es wahrscheinlich auch nicht. Das kann aber auch Schule alleine gar nicht auffangen.
Für uns, die wir älter sind, heißt Corona ja, das sind 2-2,5 Jahre in unseren Lebensjahrzehnten. In dem Fall kann man ja schon fast hergehen und sagen, da fehlt ein großes Stück der Kindheit oder der Jugend bei diesen jungen Menschen. Redet ihr noch manchmal über Corona? Ist das nochmal ein Thema?
Also es war natürlich direkt danach, als alles wieder geöffnet wurde, war das täglich Thema, eigentlich immer. Es verschwindet natürlich im Laufe der Zeit, aber es gibt immer wieder so Momente, wo auch von Seiten der Kinder, wenn die auf uns zukommen und sagen, Mensch, ich weiß noch, guck mal, zum Glück dürfen wir jetzt wieder das Ferienprogramm normal machen. Ich weiß noch vor 2 Jahren oder so, wann auch immer das war, wo wir hier noch mit Masken sitzen mussten und wo das nicht ging. Also das wissen die schon noch. Und ich glaube, dass Kinder, du hast gerade gesagt, wir Älteren, dass die Kinder das doch mal komplett anders erlebt haben als wir. Auf jeden Fall.
Ich höre das von Lehrerinnen und von Lehrern, die an weiterführenden Schulen unterrichten. Da geht es dann jetzt so um Schülerinnen und Schüler, die jetzt so 17, 18 sind. Und ich höre dann so von den Pädagoginnen und Pädagogen, dass die sagen, auch das, was du gesagt hast, die können sich nicht mehr richtig konzentrieren über einen längeren Zeitraum. Die Konzentration ist sehr kurz, lässt dann nach. und auch der Umgangston miteinander, der negativer geworden ist. Ja, ist das okay. dann nicht, ist das nicht dann manchmal so ein, wenn man die dann da sitzen hat, ist das nicht so ein Kampf gegen Windmühlen auch so ein bisschen?
Ja, es ist natürlich so, wenn man jetzt kleinere Gruppen da hat, wenn die zu zweit oder zu dritt sind, dann kann man mit denen reden, dann kann man denen ein paar Dinge versuchen zu vermitteln und zu erklären. Wenn die aber dann in der Schule, in einer großen Gruppe wieder sind, ja, dann hat man das Gefühl, entweder blenden die das dann aus oder die vergessen es in dem Moment. Oft ist ja so, dass man versucht, mit den Kindern was aufzubauen. So, dann machen wir das Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dann kommt das Wochenende dazwischen und wenn die dann nächste Woche wiederkommen, dann hat man den Eindruck, okay, die haben alles vergessen, was wir eine Woche vorher gesagt haben. Das gibt's natürlich auch. Ja, und ich sag mal, die Hemmschwelle ist auch niedriger geworden in der Schule. Also einmal, klar, Beleidigungen, das gab's schon zu meiner Zeit in der Schule. Da wurde jeder mal beleidigt und jeder mal geärgert. Das Wort Mobbing gab's damals in dem Sinne noch nicht. Aber so, dass man geärgert wurde oder gehänselt, dachte man ja früher. So, aber das ist auch krasser geworden. Die Art des Mobbings, sag ich mal, die Hemmschwelle auch vielleicht mal zuzuschlagen oder zu bedrohen, das fängt ja schon, ich erlebe das bei Schulen, auch in Herne, in Wanne-Eickel, bei 7-, 8-Jährigen fängt das an, ja, wo die Eltern zur Schule müssen, weil die von anderen Schülern wirklich bedroht und körperlich attackiert wurden. Das gab es damals nicht, dass das mit 7-, 8 Jahren später bei weiterführenden Schulen, ja. Aber naja, wenn das jetzt in den jungen Jahren schon anfängt, frage ich mich, wo führt das hin, wenn die dann mal irgendwann 13, 14 sind und die Pubertät kommt.
Wir haben ja gerade jetzt vor ein paar Tagen gab es eine Veröffentlichung, dass die Gewalt an den Schulen zugenommen habe unter Schülerinnen und Schülern. Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, das ist dann so, wie du sagtest, ja, natürlich hat man sich mal geärgert, man hat sich auch mal, wir nannten das geprügelt, aber das war ja eigentlich mehr so eine Rangelei auf dem Schulhof. Ich kann mich aber nicht entsinnen, dass es bei uns in der Schule bewaffnete Schüler gab mit Messern oder Schlagringen oder sowas und dass das auch eingesetzt wurde. Heute höre ich immer wieder, ist teilweise an der Tagesordnung irgendwie. Wie ist das denn bei euch so? Beobachtest du auch so, dass die der Gewalt oder Gewaltaktionen eher zugetan sind?
Also ich sag mal, wenn die bei uns im Verein sind, in den Projekten, dann überhaupt nicht. Aber ich kriege natürlich mit, was die so erzählen. Die kommen aus der Schule, die haben ja teilweise bis 16 Uhr Schule. Oft sind die dann gar nicht zu Hause, sondern kommen von der Schule direkt dann zu uns zum Verein. Und dann ist natürlich manchmal so aufgeladene Stimmung. Dann haben die erstmal in der Schule so viel erlebt, dann fangen die an, wir machen immer so einen Begrüßungskreis. Und das ist normalerweise geplant für 5 Minuten, bevor es dann losgeht. Das dauert aber seit dem Lockdown manchmal auch 30 Minuten so ein Kreis, weil die alle erstmal noch so viel aufgestauten Frust oder Wut haben, oder vielleicht nicht alle, aber ein Teil von denen, ja, was dann erstmal alles raus muss, was erstmal alles gesagt werden muss, wo sie sich ungerecht behandelt fühlen und so weiter. Und dann erzählen die natürlich auch von Geschichten, von Gewalt, was in der Schule dann los war. Der hat ein Messer mitgehabt, der hat das mitgehabt, das Handy ist kaputt, der hat mein Handy geklaut und der hat das. Dann frage ich immer, ja, sagt man den Lehrer, sagt der Lehrer nicht, ja, ich habe dem Lehrer Bescheid gesagt, aber die können ja nichts machen. So, das ist ganz oft ein Argument. Ne, es gibt keine Beweise, der sagt, der war das nicht. So, und der Lehrer kann dann auch nicht sagen, wenn er das nicht beweisen kann, ne, dann kann der Lehrer auch nicht viel machen.
Immerhin ist da ja ein Vertrauensverhältnis auch da, dass die so offen mit euch reden über das, was sie erleben. Weil du das gerade angesprochen hast, ihr schmeißt niemanden raus, wenn die jetzt 15, 16 sind oder 18, wie das eine junge Mädel, von dem du erzählt hast. Ich denke mal, wie geht's denn dann weiter? Ich meine, die wird ja irgendwann auch mal 19 und 20 und geht die dann eher dazu über, dass sie ehrenamtliche Helferin wird oder kommt die dann auch irgendwann mit 30 noch als quasi Kind zu euch und macht mit euch irgendwelche Spiele?
Ja, wir versuchen natürlich die Kinder und Jugendlichen, also vor allem dann die Jugendlichen, die jetzt schon länger dabei sind, wenn die dann schon 14, 15 sind, es gibt bei uns sogenannte Teenie-Betreuer. Ja, das ist so für die Größeren, die dann im Prinzip keine Kinder mehr als solche sind, aber trotzdem irgendwie noch Spaß haben. Das ist so ein Mittelding zwischen Betreuer und noch Kind. Die haben das Gefühl, sag ich mal, dass sie viel Verantwortung haben. Natürlich sind wir Erwachsenen dabei und die dürfen auch nicht alleine, wer weiß was, entscheiden. Aber zumindest versuchen wir dann den Jugendlichen das Gefühl zu geben, Mensch, du bist jetzt hier Teenie-Betreuer. Es gibt auch so Teenie-Betreuer-T-Shirts extra, die den anziehen dürfen. Dass sie auch ein bisschen mit Verantwortung tragen dürfen, niemals alleine, aber halt mit den anderen zusammen. Und ja, das motivierte natürlich auch, wenn die merken, hey, ich habe jetzt hier eine Aufgabe. Vielleicht würde man mit 15 auf die Idee kommen zu sagen, oh, ich habe keine Lust mehr, dahin zu gehen, weil ich war jetzt so viele Jahre da. Wenn man aber Teenie-Betreuerin ist oder Teenie-Betreuer, wie auch immer, dann sagt man ja, okay, ich gehe dahin, weil die brauchen mich ja und das ist ja wichtig, dass ich dahin gehe. Und das ist natürlich eine sinnvolle Alternative, weil die anderen, sag ich mal, viele Jugendliche wollen ja heute alle nur noch chillen und die wollen ja nur noch irgendwie gar nichts machen. So, und von daher ist das auch die Geschichte mit der Mädchenband. Da sind jetzt 5 Mädchen, die sind alle so 13 oder 4 davon sind 13. Das ist mir lieber, die machen zusammen Musik und die tanzen zusammen und sind da motiviert, Gutes zu tun, als wenn die irgendwo auf der Straße rumhängen oder nur am Handy sind. Also von daher versuchen wir, die schon zu integrieren auf jeden Fall.
Ja, muss man erklären, so ein bisschen für die, die es nicht wissen. Also diese Mädchenband, ihr habt ein Musikvideo aufgenommen und einen Song aufgenommen. Genau. Ich glaube, Horst Schröder hat da fleißig auch, so Horte Schröder hat da fleißig unterstützt auch, ne?
Genau, der ursprüngliche Text ist von dem Horst Schröder. Der ist damals aufgenommen worden, oder das haben die Kinder auch, die Sunrise Kids mit Graf Hotte im Mondpalast gesungen zum 90. Geburtstag von Wanne Eickel. Da hieß das Wanne Eickel und Herne und unser Projekt, hast du ja gerade gesagt, heißt 1000 Sterne für Herne und dann haben die Mädchen den Text einfach komplett umgeschrieben und der Jörg Menne, der früher auch bei den Mondrittern war, der hat ja die technischen Möglichkeiten und der hat mit den Kids den Song dann aufgenommen.
1000 Sterne für Herne, du hast es jetzt nochmal erwähnt, wir haben gerade am Anfang schon mal darüber gesprochen. Erklären wir es vielleicht nochmal genau. 1000 Sterne für Herne heißt also, für jede gute Tat gibt es einen Stern, den man dann geschenkt bekommt. Wer erbringt die gute Tat? Ihr als Verein oder ich jetzt als Mensch dieser Stadt?
Ja, das kann im Prinzip jeder sein. Also das kann ein Privatmensch sein, der sagt, ich tue Gutes, indem ich den Garten von dem Nachbarn umgrabe und das habe ich jetzt schon zum 3. Mal in diesem Jahr getan und damit habe ich was Gutes getan und der kann sich bei uns melden oder ich sag mal so ehrenamtliche Fußballtrainer von, ich glaube BV Henne Süd heißen die, da hat sich mal ein ehrenamtlicher Trainer gemeldet, der gesagt hat, Mensch, wir machen hier so viele Sachen, die letztlich auch alles gute Taten sind, ja, oder auch Vereine, Gemeinden, alle möglichen Institutionen, ja, können sich daran beteiligen. Ja, und für jede gute Tat kriegen die dann einen Stern überreicht. Die Sterne sind alle 1000 gebastelt von den Sunrise Kids. Die sind nicht alle ganz gerade und manchmal auch ein bisschen größer oder kleiner. Alle sind Unikate, ja, alle schön in Gold und die Leute freuen sich.
Aber mit viel Herz gebastelt auf jeden Fall. Jetzt wäre es ja natürlich blöd, wenn ich dich jetzt anrufe und sag zu dir, Mensch Michael, ich bin so ein toller Typ, ich mache so viele tolle Taten und du sagst dann, Joachim, du kriegst so einen goldenen Stern. Wäre es nicht vielleicht schöner, wenn man jemanden vorschlägt? Also wenn ich dich jetzt anrufe und sag, du, ich kenne da jemanden, die oder der macht das und das, das wäre doch eine Kandidatin oder ein Kandidat für 1000 Sterne für Herne.
Genau, das gibt's beides. Also wir haben das in der Tat so des Öfteren gehabt, dass Leute vorgeschlagen wurden, dass jemand sagt, Mensch, hier, ne, meine Nachbarin, die macht das und das immer oder hier, wie gesagt, schon ehrenamtliche Betreuer oder irgendwas. Aber es gab auch in der Tat schon Leute, die sich von sich aus gemeldet haben und sich selber vorgeschlagen haben. Das werden wir dann nicht namentlich groß an die Glocke hängen und sagen, hier, der hat sich selber vorgeschlagen. Das prüfen wir dann, dann gucken wir, was macht der und dann stellen wir fest, okay, der tut wirklich viel und dann kriegt er auch seine verdienten Sterne.
Jetzt stehen erstmal die Osterferien vor der Tür und dann kommen ja schon ganz bald wieder die Sommerferien. Das heißt, ihr habt alle Hände voll zu tun, Ferienprogramm planen, denke ich, ne?
Genau, Ferienprogramm für die Stadt in den Osterferien. Es laufen ja immer schon die Vorbereitungen. Wir planen jetzt sogar schon das Sommerferienprogramm, weil 3 Wochen mit zum Teil ja bis zu 35 Kindern, das muss gut vorbereitet, gut geplant sein. Viele andere Aktionen. Wir starten jetzt ein neues Naturprojekt demnächst. Das heißt, wir wollen mit den Kindern viel nach draußen gehen. Deswegen haben wir gewartet, bis das Wetter besser wird. Das startet nach den Osterferien. Und da geht es wirklich darum, sag ich mal, die Natur zu erleben draußen, auch frei von Handys und frei von irgendwelchen elektronischen Geräten, wirklich die Natur pur zu erleben. Das ist jetzt nicht so klassisch, dass man sagt, so, welche Blätter gehören zu welchem Baum. Wir wollen das so ein bisschen spannend für die Kinder machen, mit Schatzsuche dabei. Aber dass sie halt schon auch als Alternative zu Handys und Tablets und Laptops vielleicht auch mal ein bisschen rausgehen in die Natur und da ihre Zeit verbringen.
Man hört ja so, es geht ja natürlich darum, dass die Kinder Freude und Spaß an diesen Treffen haben, aber ich glaube, euer Hauptgedanke ist ja so, den Kindern eine Perspektive auch zu geben, ne?
Auf jeden Fall. Das fängt ja teilweise schon an, wenn die Kinder jünger sind, ja, dass man da schon so ein bisschen die Weichen stellen kann. Deswegen ist es für uns auch immer wichtig, dass wir mit den Eltern im guten Gespräch sind, dass wir mit den Eltern im guten Austausch sind, dass wir versuchen, die Eltern auch so ein bisschen mit zu integrieren. Wir haben einen Elternrat, ja, da sind also 5 verschiedene Eltern drin, Elternteile drin. Das heißt, wenn wir im Verein Entscheidungen treffen, Verein ist ja immer Vorstand, das heißt, der Vorstand entscheidet das, aber alles, was so den Kinder- und Jugendbereich betrifft, beziehen wir den Elternrat immer komplett mit ein, dass wir uns da wirklich einig sind und dass nicht irgendwie ein Einzelner irgendeine Entscheidung trifft, sondern wirklich als Vorstand, als Betreuerteam und eben als Elternrat gemeinsam irgendwelche Entscheidungen trifft. Ja, und natürlich immer im Sinne der Kinder, natürlich. Perspektive versuchen wir gerade bei den Jugendlichen auch, ja, zu gucken, wir haben ja auch schon ein paar Kontakte, auch zu verschiedenen Betrieben und so weiter, wenn die dann im Alter sind und dann ja so ein bisschen beraten, ne, wenn die dann sagen, also was, ich weiß noch gar nicht, was ich meine Ausbildung machen soll und die eine fängt jetzt eine Ausbildung, diese 17-Jährige, in der Pflege eine Ausbildung an, so, da haben wir auch Kontakte gehabt zu verschiedenen, ja, Krankenpflegeschulen, dann haben wir auch mal da angerufen und versucht so ein bisschen zu vermitteln, also das machen wir schon auch.
Auf jeden Fall die 1000 Sterne wollt ihr bis Ende des Jahres vollkriegen. Und ich sag mal, wenn es ein paar mehr als 1000 sind, ihr bastelt auch gerne so 2, 3 mehr. Ne?
Das kriegen wir schon hin, ja. Das würden wir schon schaffen, ja.
Und ansonsten kann man sagen, jede und jeder ist natürlich willkommen, für 5 € im Monat pro Kind irgendwie zumindest zahlendes Mitglied zu werden, den Verein zu unterstützen oder vielleicht auch eigene Kinder anzumelden. Sunrise Ruhe, Michael Pfister, der Vorsitzende, war heute in diesem Podcast. Michael, ich bedanke mich für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.